Vielen Dank den Organisatoren, insbesondere natürlich Herrn Seibel und auch Herrn Zappelt, dass ich hier einen Ausschnitt aus unseren Forschungen sowohl im Labor, insbesondere in Zusammenarbeit mit Frau Kollegin Rockstroh und in Feldstudien, hier insbesondere Herrn Neuner und Frau Schauer, die mit zu den Gedanken beigetragen haben, die ich Ihnen heute präsentieren möchte. Und damit es Ihnen nicht langweilig wird, habe ich eine Narration von Frau Schauer auf die Stühle gelegt, die Sie dann studieren können, wenn Sie meinen Vortrag nicht mehr interessiert. Aber wir haben genügend schreckliche Dinge jetzt gehört. Erinnern wir uns mal an die eigene Geschichte, den ersten romantischen Kuss. Ich weiß nicht, ob Sie sowas mal erlebt haben oder das überhaupt erinnern können. Da gibt es verschiedene Elemente. Das war damals in den Ferien in Turin. Eigentlich, wenn der Herr von Weber da wäre, der würde fragen, ja, wann und wo war denn das? Die Journalisten fragen, das wann und wo, sagen wir, das ist das kalte Gedächtnis. Und wir hatten damals gerade das Abendessen, ja, und dann diese Erinnerung, das Herz, so ein bisschen Erregung, physiologisch in der Erinnerung, emotionale Freude, aber auch so Furcht, ja, mache ich das richtig, was passiert mir da, und vielleicht die sensorischen Erinnerungen. Und ich sehe in den Gesichtern von einigen von Ihnen, dass es angenehme Erinnerungen waren, eigentlich insgesamt. Und das Entscheidende an diesem heißen Gedächtnis ist, dass es in der Regel an das Kalte gebunden ist. Das heißt, wenn Erinnerungen in uns aufkommen, die emotional intensiv, die relevant waren, dann wissen wir Zeit und Ort, wir können verorten und vergeschichtlichen, wenigstens ungefähr. Und das ist ganz essentiell, wir wissen, das war in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite von Turin sitzt Primo Levi und er ist da ebenfalls eigentlich in dem wunderschönen italienischen Frühling, aber er hat so ein Gefühl der inneren Unruhe, der Bedrohung. Und bei genauerer Betrachtung sagt er, es ist ja gar nicht wahr, dass ich hier in Turin bin. Ich sitze ja gar nicht hier bei mir in meinem Garten. Ich bin ja in Wirklichkeit im Lager. Der Garten in Turin, das ist die Illusion. Ich habe das Lager nie verlassen. Also diese Vergeschichtlichung, diese Verortung seiner heißen Erinnerungen, seiner emotionalen, seiner physiologischen Erregung, seiner Bilder, Gerüche, Geräusche, die bringt er nicht hin. Und wenn wir bei Personen, die so schreckliche Dinge erlebt haben, da nicht nur eines, sowas wie im Lager oder sowas hier, Martyrium, was haben wir da, der schlägt hier mit der Keule auf den ein, der wird gerade selber erschlagen, kurz vor der Vergewaltigung. Hier haben Sie jemanden, der fängt Kinder aus und ersticht die mit dem Schwert. Und also wenn Sie eine ganze Reihe von solchen schrecklichen Erlebnissen auf sich geladen haben oder müssen, dann passiert Folgendes, dass die Ortszellen in einer Hirnstruktur, die uns sagen, wann und wo das passiert ist, die Herr von Bebers Fragen beantworten können, die gehen ein. Solche Ortszellen können wir bei der Ratte ableiten, da können wir sogar sagen, wo die Ratte im Labyrinth, gerade an welcher Stelle im Kanalsystem von Konstanz ist, anhand oszillatorischer Rhythmen, die diese Hirnstruktur macht. Und wenn traumatischer Stress viele schlimme Ereignisse, lebensbedrohende Ereignisse, ich bin entweder Zeuge oder habe das selber erlebt, nicht nur ein Verkehrsunfall, eine Reihe von schlimmen Dingen passieren, dann verringert sich die Verästelung dieser Ortszellen, dieser Place Cells, die uns sagen, da und dort gehört es hin. Gleichzeitig gibt es hier Zellen, die werden spinnenförmig und machen ein Geflecht über viele dieser heißen Gedächtnisinhalte, unserer ganzen sensorischen Elemente und verbinden das mit einem Kern, dem Mandelkern, der an der Basis des Gehirns sitzt, hier an dieser Stelle, blau angezeichnet, von unten hier jetzt auf das Gehirn draufgeschaut. Mandelgroßer Kern und das ist das Zentrum von Furcht. Der macht auch noch andere, also Fight, Flight, andere Bereiche, die mit F zu tun haben, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, aber das ist auch insbesondere ein Bereich in diesem Mandelkern, das ist das Zentrum von Furcht. Und jetzt vernetzen diese Zellen plötzlich unsere ganzen Erinnerungsinhalte an diese Furchtstruktur, an die Angst, an Kampf- und Fluchtreaktionen, während gleichzeitig die daran liegende Region, die die Ortszellen beinhaltet, die Place Cells, und die den Kontext herstellt, in ihrer Form und Struktur sich derart verändert, dass wir sozusagen sehen, dass häufig emotionale Inhalte nicht mehr an den Kontext gebunden werden. Wenn Sie, die Sie hier sitzen, die meisten von Ihnen, emotionale Bilder betrachten, dann wird als erstes hier die Sehrinde aktiviert, der Reihe nach, wir analysieren die Bilder. Personen, die viele traumatische Erfahrungen erlebt haben, die aktivieren nach 80 Millisekunden den Mandelkern in der rechten Hemisphäre, es ist von unten wieder drauf geschaut, nach 100 Millisekunden den der linken Hemisphäre. Da haben Sie noch gar nicht gesehen, was ist überhaupt los. Nur angestoßen, nur der Schreck, zack, Furcht, Fight, Flight oder Umständen sogar Todstellreflex ist aktiviert bei diesen Personen. Das ganze Gehirn ist umgestellt auf einen Angstdetektor, sieht überall Angst, sieht überall Lager, sieht überall Gefahr. Die Person kommt nicht mehr zur Ruhe. Der Hippocampus, dieser Ortszellen- und Kontextverwalter, der die ganze übrige Hirnstruktur und die ganze Hirnrinde unter oszillatorischer Kontrolle hat und sagt, das gehört dahin, das gehört dahin, das gehört dahin, ändert seine gesamte Funktionsweise, der verringert sozusagen diese Anbindung an Kontext. Wir haben Personen untersucht, die zum Beispiel hier Kriegsereignisse in vielen Fällen in 80% Gewalt gegen die Familie, sexuelle Folter und so weiter erlebt haben. Sie sehen, die meisten anhand der kumulativen Prozentzahlen, die meisten haben eine ganze Reihe von solchen. Hier zu 60 verschiedene Märtyrien haben wir hier, die haben oft 10, 20 verschiedene erlebt. Und wenn wir die oszillatorische Anbindung anschauen, dann stellen wir fest, insbesondere die Regionen in der linken Hemisphäre, die uns helfen, Dinge in Worte zu fassen, die haben die Anbindung an den Kontext verloren. Und wenn Sie mit diesen Personen sprechen über das Trauma, über den Schrecken, dann ich, speechless terror ist das, was Sie klinisch sozusagen beobachten. Und diese Unfähigkeit, das Erlebte in Worte zu bringen, ist eine typische Folge von wiederholten traumatischen Stresserleben, von einer Verteidigungskaskade. Zuerst das Freezing, was ist denn los hier? Dann die Flucht, wenn die nicht geht, Fight, wenn die nicht geht, der Todstellreflex, das Faint. Und das sehen Sie auch klinisch wieder bei diesen Personen. Viele in der Flucht oder im Kampf verhaftet, manche relativ leicht in der Situation wieder in die Ohnmacht zu fallen, wie sie es damals hatten, als die Bedrohung zu nah war. Wenn der Grizzlybär über mir ist, kann ich nur noch in Ohnmacht fallen, an Bär brauche ich nicht davonrennen. Wir wissen heute genau, wie das biochemisch, neurochemisch abläuft. Wir kennen die wesentlichen Verteidigungskaskaden, die sind angelegt worden im Laufe der Evolution, die ersten schon im Fisch und immer raffinierter gebaut worden. Und wir haben zwei wesentliche Äste. Das eine kennen Sie alle, den Adrenalinschub, naher Unfall, Herz fängt an zu schlagen, Schweißausbruch sozusagen, aufgrund dessen, dass das Nebennierenmark durch das autonome Nervensystem stimuliert, Adrenalin ausschüttet. Verstellt sofort blitzschnell Ihr ganzes System auf Kampf und Flucht. Sie haben nicht viel Zeit in diesem Moment. Aber daneben gibt es über den Hypothalamus, das ist an die Amygdala angekoppelt, über neurochemische Botenstoffe, an die Hirnanhangdrüse, die schüttet ein Hormon aus, das geht an die Nebennierenrinde. Und Rinde heißt Cortex, Cortex schüttet Cortisol aus. Das ist uns auch nicht bekannt, Cortisol kennen Sie alle, benutzt man zum Veränderung des Immunsystems beispielsweise. Aber was relativ neu ist, dass dieses Cortisol auch zurückgeht ans Gehirn und dort Hirnfunktionen verstellt. Ich spare mir auf die Details einzugehen, wie ist das verstellt, Serotonin ist involviert, Cortisol ist involviert und am Schluss führt es zu einer Reduktion dieser kontextualen Inhalte. Diese Zellen atrophieren und eines Tages sozusagen sterben sie ab und bei Personen mit schweren Traumata finden sie 10-15% kleinere hippocampale Volumina. Diese Hirnstruktur ist verkleinert. Personen, die viel mit Raum, mit Ort, Verortung zu tun haben, Londoner Taxifahrer, die haben eher größere Hirnstrukturen. Ulrich Gotthard Cato ist hier mal betrachtet. Der hat früh seine Eltern verloren, der ging da zum mütterlichen Onkel, der dann ermordet wurde, als Bub auch nicht unbedingt immer nett behandelt. Da hat er schon nichts mehr gesagt, das ist merkwürdige, Cato hat überhaupt nichts mehr berichtet, als er an den Füßen aus dem Fenster gehängt worden ist. Der hat überhaupt nichts mehr gesagt, da war er schon sozusagen. Und in diesem Alter ist natürlich das Gehirn am plastischsten. Das heißt, da verändern sich die Gehirnstrukturen ungefähr mit der doppelten Plastizität als wie später. Ja, und dann irgendwann einmal war es zu viel. Jetzt, der Herr Gotthard sagt, der wollte sich nicht dem Cäsar irgendwie da dankbar sein oder was weiß ich. Aber wenn Sie die Geschichte anschauen, warum er dann letztlich mit seinem Dolch versucht hat, Selbstmord zu begehen, dann hat er wahrscheinlich solche Netzwerke gehabt. Der in seinem Bett damals in Utica, kurz davor, als die Hähne krähten, diese ganzen Erinnerungen, das war nur Teil eines riesigen Netzwerks. Natürlich spezifisch der geometrische Tisch, das Schwert in seinem Bauch, die frühe Dämmerung, das sind relativ spezifische Ereignisse, aber sie sind angekoppelt an diese immer wieder erlebte körperliche Erregung, an die Cortisol-Adrenalin-Ausschüttung, an die kognitiven Erinnerungen, ich kann eigentlich nichts tun, in dem Fall nur eigentlich letztlich Selbstmord begehen. Und die Charakteristika von Personen mit wiederholter Traumatisierung sind, dass dieses heiße Gedächtnis sich vom kalten Gedächtnis abgekoppelt hat. Das heißt, wenn wir den Herrn Cato jetzt fragen könnten, ja, wenn du dich erinnerst an den geometrischen Tisch, da zeigt er die ganze Erregung, aber dass es in Utica war, das erinnert er sich nicht mehr. Also wo es eigentlich hingehört in seiner Geschichte. Und das führt dazu, dass wir eine Reihe von Symptomen sehen, deren Kernbereiche wir als posttraumatische Belastungsstörung klinisch definieren. Das machen wir einfach nur, damit es uns als Kliniker leichter fällt, bestimmte Kernsymptome nur zu nehmen. Aber da ist ein ganzes Spektrum. Dieses gesamte Gehirn ist verändert. Es ist eines auf Flucht und Kampf und auf Martyrium trainiertes Gehirn. Wir nehmen einige Hauptbereiche, zum Beispiel dieser Flashback, das Gefühl, wieder zurückversetzt zu sein, als klinische Kriterien und Kopfschmerz beispielsweise eben nicht, weil es zu unspezifisch ist. Wenn Sie glauben, seit den römischen Zeiten hat sich da so viel verändert und die Leute heute sprengen sich nicht mehr in die Luft, dann hier ein Friedhof, der im Norden Sri Lankas, Sie sehen, diese Personen haben alle Gräber. Diese hier hinten, das sind die Black Tigers. Die haben alle keine Gräber, weil sie alle in die Luft gesprengt haben. Alle Suicide-Bomber auf die eine oder andere Art und Weise. Alle, weil sie nicht wollten, dass ihr Leben von den Singalesen geschenkt wird. Und wenn Sie betrachten, in diesen Krisenregionen, Südsudan zum Beispiel, Flüchtlinge aus dem Südsudan, hier aufgetragen, wie viele solche traumatischen Erlebnisse hatten die, bis zu 2 Dutzend. Und hier, mit welcher Wahrscheinlichkeit entwickeln die dieses klinische Bild einer posttraumatischen Belastungsstörung, stellen ihr Hirn auf diese Detektion von Trauma komplett um, dann stellen sie fest, dass die 2 Dutzend und mehr haben, praktisch zu 100% traumatisiert sind. Wir haben 3.300 Flüchtlinge in dieser Stichprobe untersucht und stellen fest, dass insgesamt in manchen dieser Flüchtlingslagern bis zur Hälfte der Leute eine solche traumatische Störung oder Problematik aufweisen. Die können nicht mehr richtig funktionieren. Die können nicht rausgehen und ihr Feld zu graben oder sich für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen. Und damit ist die gesamte Community runtergezogen. Und das ist eine neue Qualität, glaube ich, gegenüber den bisherigen Kriegen, den Interstate Wars, dem Ersten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg haben wir schon wesentlich mehr zivile Opfer. Und jetzt in den laufenden Bürgerkriegen haben wir sehr viel häufiger, dass zivile Opfer immer wieder sozusagen solche traumatischen Erlebnisse erleben. Und diese ganze Trauma-Aspekt ist zur Kriegsführung als Methode geworden. Aber wenn ich wiederum zurückkomme auf Herr Gotter, dann Vortrag, dann war das natürlich auch, seitdem es die Menschheit gibt, schon eine Methode. Wenn ich 40.000 Kinder und Frauen umbringe, dann habe ich natürlich auch eine Intention, hier Angst und Schrecken in einem Volk zu verbreiten. Und die Frau, die im Kosovo das erlebt hat, die sagt, es ist was anders, wie das Weltkrieg I und Weltkrieg II war. Dieses Mal ist es so schlimm, dass selbst die Kühe davon gelaufen sind. Und ich will es nicht mehr mit Mary Calder New Wars nennen, oder wie heute Morgen schon im Vortrag von Herrn Kavi war es, sondern eigentlich sind New und Old Wars bestimmte Formen der Kriegsführung, die dazu führen, dass große Teile der Population traumatisiert werden, unfähig, normal, gesund, psychisch zu funktionieren. Wie führen Sie so einen Krieg? Wie kriegen Sie es hin, dass eine ethnische Minorität oder Gruppe einfach sozusagen seelisch leidet? Vergewaltigung ist super, eine Möglichkeit. Am besten ist, wenn die ganze Familie dabei ist, wenn der Ehemann und die Kinder diese Vergewaltigung mit ansehen müssen. Dann zerstören sie die Keimzelle dieser Kultur. In diesen Kriegen Plastizität früh. Kinder brauchen sie lang nicht so immer wieder wiederholt traumatisieren, um dieses Problem hervorzurufen. Also 8- bis 10-Jährige entführen, die zu Kindersoldaten zu machen, dann haben sie hohe Traumaanteile. Sie vernichten die Grundlagen des Lebens, macht überhaupt keinen Sinn, hier in Somalia dieses Dorf zu zerstören, da ist nichts zu gewinnen. Oder hier im Norden von Sri Lanka diese ganzen Königspalmen zu enthaupten, 30 Jahre braucht, bis so eine Kokospalme wieder trägt. Die Bauern haben dort keine Lebensgrundlage mehr. Sie werden auch deportiert in sogenannte Welfare-Camps. Und wenn Sie dort diese Kinder untersuchen in Sri Lanka, sehen Sie das Gleiche wie in Afrika oder bei den Flüchtlingskindern bei uns. Je höher die Last der traumatischen Ereignisse, desto wahrscheinlicher brechen sie diese Kinder. Im Norden Sri Lankas trifft es 25% dieser Kinder, erfüllen das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung. Häusliche Gewalt trägt mit dazu bei. Sie können diese Kinder jetzt auch testen. Die sind schneller unterm Tisch, wenn der Flieger, Kebir, Bomber kommt wie die anderen Kinder. Aber wenn Sie Gedächtnisaufgaben bei diesen Kindern testen, dann stellen Sie fest, die können nicht mehr genau sich so erinnern, wo gehört welches, in dem Fall kleine Objekt hin, und wo gehört welches Ereignis hin, unabhängig von ihren traumatischen Erlebnissen. Das Gedächtnis für 10 Items ist um eines im Mittel reduziert. Die Bilder, wenn Sie einfach diese Kinder fragen, mal mir doch was, egal ob in Afrika oder im Kosovo, es kommt als erstes Furcht, Furcht, Furcht. Die Amygdala reagiert, diese Herde. Und die Folge natürlich ist eine dramatische Effekt, wenn Sie viele solcher Personen in den Regionen produziert haben mit traumatischen Erfahrungen. Krieg, Terror, Kindersoldaten. Wenn dann noch das Bedürfnis dazu kommt, nicht dran denken zu müssen, im Alkohol das Erlebnis zu versenken, das Vergessen, das Frau Aßmann angesprochen hat, mit Drogen zu killen. Und in Somalia am Horn von Afrika machen die das mit Kat, einer amphetaminartigen Substanz. Dann haben sie viele Personen, die nicht nur traumatisiert sind, sondern die drogenabhängig sind und in der Folge dessen unkontrollierbar und sogar nicht mehr beherrschbar sind. Dieser junge Mann, der Kat gekaut hat, der Kriegserlebnisse hat, 30 Jahre halb am Verhungern. Die Schwestern wissen sich nicht anders zu helfen, als den festzubinden. Er ist ein Kämpfer. Und wenn dem plötzlich die Bilder zurückkommen, zusammen möglicherweise auch mit dem Drogenkonsum, dann wird er zum Kämpfer und sticht den nächsten Mann nieder. Und dass er das nicht tut, deswegen wird er angekettet. Und wenn Sie gucken, wie viel in Hargeisa 21%, also ein Fünftel der Haushalte, sorgt für einen solch angeketteten Menschen. Das führt dazu, ist ein Element, wie es zu diesen Failed States kommt, und Somalia ist ein Paradebeispiel für Failed States. Was kann man dagegen tun? Man kann versuchen, jetzt, Frau Aßmann hat es eigentlich schon angedeutet, auf der individuellen Ebene ist das genau richtig. Sie müssen schauen, dass diese Erlebnisse wiederum verortet, wieder vergeschichtlicht werden. Sie nehmen hier an, das ist das Leben der Reihe nach, das gehen Sie jetzt durch von frühen guten Erlebnissen während der Kindheit, dann lassen Sie Steine legen für schlimme Erlebnisse, für traumatische Erlebnisse und die bearbeiten Sie der Reihe nach in Zeit und Ort, an diesem Ort in jener Zeit. Und wenn jetzt das Gedächtnis, das Heiße, zurückkommt, dann interpretiert die Person das ganz anders. Dann weiß sie, dass es in der Vergangenheit passiert und nicht wie der Primo Levi, das ist ja Gegenwart. Am Anfang, wenn Sie so eine Narration nun erarbeiten, steht da, naja, wir waren in Yetown und dann kam der Krieg und dann muss man fliehen und mein Bruder wurde erschossen und jetzt bin ich im Webby Camp in Norduganda. Am Ende der therapeutischen Arbeit haben Sie eine Narration in Händen, wie sie Ihnen ausliegt, mit allen Details, was dieser guten Frau widerfahren ist. Und nicht nur die Narration, die Geschichte, sondern auch die Interpretation, die eigene Interpretation, wie fühle ich mich denn jetzt, wie habe ich mich damals gefühlt? Auch diese Kontrastierung. Welche Schuld, welches Schamgefühl habe ich jetzt? Welche Angst, vielleicht damals Angst, jetzt eher Traurigkeit? Also eine detaillierte Erinnerung dessen, was auf dieser Flucht alles dieser Frau passiert ist. Personen, die solche Narrationen erarbeiten, denen gelingt es, wieder zurückzufinden ins Leben, wie dieser Patientin hier aus dem Flüchtlingslager heraus, da kriegen sie nur 20% der Nahrung. Wenn sie vor Angst da nicht rausgehen und da drin hocken bleiben, verhungern sie auf Dauer. Das ist ein anderer Fall, der ging auch nicht mehr raus aus seinem Flüchtlingslager. Dem sein Job ist es, Leute über den Fluss zu schwimmen. Das konnte er nicht mehr, weil das war alles Angst, Angst, Angst. Ja? Wenn er aber klar war, die Angst ist ja in der Vergangenheit zu finden und hat nichts mit meinem Beruf hier zu tun, dann kein Problem, kann ich wieder drüber schwimmen. Anderweitig diese Leute verhungern, hier eine Familie. Wir haben zudem gesagt, Mann, vergiss, und zu seiner Frau, vergiss die Vergangenheit. Ist nicht wichtig, wir bauen an der Zukunft, wir gucken, welche Situationen machen der Angst, die bewältigst du. Nach einem Jahr war die Frau tot, er selber und seine Kinder halb am Verhungern. Sie sehen die Würmer dieses Kindes anhand des dicken Bauches, Leberproblem. 80% derer, die die Narration aufgearbeitet haben, haben diese klinischen Kriterien der posttraumatischen Belastungsstörung nicht mehr erfüllt und vor allem 2/3 waren bereits innerhalb des ersten halben bis Jahres aus dem Flüchtlingslager zurück in ihre Felder gegangen, wo sie wieder einigermaßen sich ernähren konnten. Keiner aus der Gruppe, die diese unterstützende Beratung mit dem Hinweis, vergiss die Vergangenheit einfach, ja, wir arbeiten an der Zukunft, das bekommen hat, hat das an dieser Stelle war in der Lage, das Flüchtlingslager zu verlassen. Ich schließe mit 3 Bildern. Das eine, diese Bemerkung von Elie Wiesel. Es ist nicht, dass ihr es nicht kapiert, weil ich es euch nicht erklären kann. Es ist, dass ihr nicht kapiert, warum ich es euch nicht erklären kann. Und was er damit meint, ist, ihr müsst Gedächtnistheorie verstanden haben, heißes und kaltes Gedächtnis, ja, und die Fraktionierung. Und das kapiert ihr einfach nicht. Ich bedanke mich bei einer Reihe von Mitarbeitern und auch an der Nichtregierungsorganisation Victims Voice, die uns diese Arbeiten in den Bürgerkriegsregionen und Konfliktregionen ermöglicht. Und wenn ich noch eine halbe Minute habe, schließe ich mit dem Klagen eines Somali in einer völligen Kunstsprache über die Welt und über die Traumatisierung. Die Sprache gibt es nicht, die hat er erfunden. Das ist die einzige, in der er sich ausdrücken kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.